Das wollen wir auch danken. Vater, das ist unser ganz tiefes Anliegen, dass wirklich die Trauergeister aus unserem Leben hinausgehen. Dass da wirklich keine Überbleibsel mehr sind, sondern dass wir uns wirklich jetzt auch heute Abend ganz auf dich konzentrieren und auf deinen Sohn. Es ist uns ein ganz tiefes Anliegen, Herr, dass auch die unter uns, die einfach belastet sind von zu Hause, die können auch nichts dafür, dass du ihnen einfach hilfst zu dieser Freiheit. Dass sie jetzt auch sich ganz konzentrieren können auf das, was du ihnen zu sagen hast in dieser Stunde. Lass das geschehen, Herr. Wir wissen, dass wir das mit Worten nicht fertig bringen. Wir wissen, dass wir überhaupt das nicht können. Aber wir haben dieses ganz tiefe, feste Vertrauen, dass du es schenkst, dass du Gebete auch erhörst. Und du weißt, das ist uns ein tiefes Anliegen, Herr, dass wir eine echte Gemeinschaft sind. Und wenn ein Glied leidet in unserer Gemeinschaft, dann leidet eben die ganze Gemeinschaft mit. Wir segnen unseren Bruder, danken dir, Herr Jesus, dass du jetzt da bist und dass du das auch ganz individuell in unser Leben übersetzt, was jetzt gesagt wird. Amen.
Ja, danke. Ja, liebe Brüder und Schwestern, Sie sind gekommen zu einer Aussagen über die große Befreier Mose und Jesu. Und jetzt kommen wir zu meinen 16 Punkten, glaube ich, über die Themen, die 10 Plagen und was das ist der Weg der Befreiung, zentrale Aspekten, was diese 10 Plagen für uns bedeuten. Denn das sind die Wege der Befreiung. 10 Plagen wie die 10 Gebote. Die Gebote zeigen uns Wegweisung zum Leben, Wegleitung zu einem sinnvollen und geschützten Leben. Die Plagen zeigen uns genau das Gegenteil, dass Gott nicht nur der Gott des Lebens, sondern des Gottes Gerichtes. Beide stehen zusammen. Herr über Leben, Herr über Tod. Er gibt uns Schutz. Die 10 Gebote gelten mit Recht im Judentum als Schutz, vor allem Schutz gegen uns selbst. Schutz gegen uns selbst, wie ein Mauer. Und die 10 Plagen zeigen der Weg Gottes Gericht, der Herr über Leben und über Tod. Interessant ist der Zahl 10. Wenn Sie 10 denken, Sie denken an die 10 Gebote und Sie denken an Gottes Gerechtigkeit. Ich habe eine Predigt gehalten, die in einem meiner frühen Predigtbände heißt, 10 plus 2 macht 12. Denn 10 ist nicht nur positiv, sondern negativ in der Bibel. Das bedeutet, die Gerechtigkeit Gottes kippt öfters um in das Ungerechte. Zum Beispiel, 12 Spionen, die Mossad, 12 Spionen sind hingeschickt im Land, zu sehen, wie das Land Israel ausschaut. 10 versagen. Nur 2, Josua und Kaleb, vertrauen sich auf Gott. Die anderen 10 sagen, oh, die sind starke Leute mit Kriegsmaschinen und. Das bedeutet, auch diese Zahl 10 eine negative Aspekte in sich trägt. Bei dem Überfall im Nordreich von den assyrischen Mächten, 10 Stämme sind zerstreut unter alle Völker, wie das in dieser Zeit gemacht werde. Die obere Schicht würde zerstreut und die bodenständigen Leute, die Bauern, blieben da im Land. Und so würde eine Mischvolk da sein. Die Samariter, die gelten als eine schwere Sekte im Judentum. 2 Stämme. Reden wir nicht hier über die Leviten, weil sie haben kein Land. 2 Stämme, Juda, Jesus, Benjamin, Paulus bleiben. Nochmal eine Trennung in die 10 und 2. Und Jesus hat das, und ich nenne nur zentrale Aspekte, Jesus hat diese 10 als Ungerechte deutlich zu Wort nochmal gebracht worden, wenn er sagt, wenn 2 oder mehr versammelt sei, unter euch bin ich mitten unter euch. Unter die Juden braucht man 10 Männer, um eine Gebetsgemeinschaft oder Gottesdienst zu machen. Hier ist nochmal eine Trennung hier von 10 und 2. Die 10, die halten an das todmachende Gesetz. wenn es gesetzlich wird, und die zwei, die als wahre Zeugen, zwei laufen durch die ganze Bibel als wahre Zeugen, ob die zwei Schächer am Kreuz, wo es das Zentrum ist, die Jesus, der zwei Schächer am Kreuz und dann eine, die Jesus dann annimmt als Gott. Das bedeutet, diese Zahl 10 ist ein durchgehendes biblisches Thema, die dialektisch ist, wie wir gesagt haben, bei den Hirten. Die gute und die schlechte Hirten. Beides potenziert und besonders wichtig. Sehen hat mit gerecht, sehen hat aber auch mit in diesem Sinne ungerechte Versagen zu tun, und sehen hat ihre letzte Steigerung in das Gericht Gottes. Das bedeutet die 10 Plagen. So sollen wir mit dieser Zahl 10, wie wir mit Ägypten gesehen haben, bei dem letzten Vortrag 4 Tradition gibt, mit dieser Zahl 10 gibt 3 Aspekten. Allumfassende Gerichte. Der Herr ist über Leben und der Herr ist auch über Tod. Wenn man die 10 Plagen richtig liest, man sieht, dass es allumfassend ist. Pflanzliche Leben, tierliche Leben, menschliche Leben, Lebenselementen und sogar die erste und die neunte, die haben mit Lebenselementen, die erste mit Wasser, die im Blut verwandelt, und die letzte, mein Lieblingssatz bei Georg Friedrich Händels, Israel in Ägypten und Finsternis kam über das Land. Hier bedeutet eine volle Aussage, wie Herr Leben gegeben hat. So hat er Macht, Leben wegzunehmen. Der Herr, das Gericht, und das ist ein Thema, die läuft ständig durch die Bibel. Allumfassend. Alles gehört Gott. Leben und Tod. Es ist ein allumfassender, und ich glaube, diese Thema, das Allumfassende Gottes, in Hebräerbrief kommst du so deutliches Wort über Jesus, allumfassend. Er ist zugleich der Hohepriester in aller Ewigkeit und das geopferte Lamm. Das bedeutet, er ist der Tuende, nicht wir. Das schließt damit jede Art von Werkgerechtigkeit, jede Art von Glaube an Geistesgabe als eine besondere Sache in dieser Sache. Es geht letzten Endes um ihn. Er tut. Sei stille, der Herr wird für euch kämpfen. Der Herr der Verheißung, der Herr des Gerichten. Wir sind ausgeliefert, liebe Brüder und Schwestern, der Gnade Gottes. Und das ist ein Aspekt, den die großen Glaubensknechte erlebt haben. Ich gebe nur ein Beispiel, David. David war fromm, David war gut, bis er geprüft war. Und er ist total durchgefallen. Dann kommt die große Bußsam, gibt mehrere Bußsamen, David, und David denn als alter Mann, und deswegen Rubens malt ihn als alter Mann, weil er viel tiefer in seine Frömmigkeit, er ist total angewiesen, ausgeliefert der Gnade Gottes. Und das ist unser Glaube, ausgeliefert der Gnade Gottes, weil Gott ist der Herr des Lebens und der Herr des Todes. Der Herr, der uns Schutz gegen uns selbst und der Herr des Gerichtes. Er ist A und O, alles in allem. Und heute, am Ende der Tage, wird die ständige Betonung über Selbstfindung. Als ob wir der Maßstab aller Dinge sind. Ich sage in ein sehr hartes Wort, Selbstfindung ohne Christus bedeutet, wenn die Würmer uns im Grab auffressen, dann finden wir uns selbst. Bis dann gibt keine Selbstfindung ohne Christus. Eine allumfassende Aussage hier. Nächster Punkt, Vermittler. Durch diese ganze Plagen gibt im Grunde genommen diese zwei gespannt. Der große Prophet Mose, der Mittel der Befreier und sein Mundwerk Aaron. Wie ich gesagt habe, der größte und zentralste Prophet Mose, der aber Stotterer ist. Nochmal, Gott tut alles durch sein Wort. Mose kann nicht sprechen. Und er ist der große Prophet. Und das ist Worttheologie. Der Herr gibt das Wort. Mose soll zu Aaron, Aaron soll zu Mose wie Mose zu Gott. Eine sehr merkwürdige Aussage. Das bedeutet, total abhängig auf Mose sein. Und im Moment, wenn er nicht abhängig auf Mose geht, er im tiefsten Schuld. Das sind zweifache. Wie bei Saul. Zweifache Schuld. Und wir sollen uns besinnen auf unser evangelischer Glaube. Ich muss sagen, es gibt viel an die katholische Kirche, der mich reizt. Zum Beispiel katholische Kultur. Ich bin ein Liebhaber von Josef Haydn. Wir stehen in der Bibel, Haydn und die Juden. Haydn ist ein frommer Katholik. Ich bin ein Liebhaber von Giovanni Bellini, mein lieblingster Maler, der sehr katholischer Maler ist. Ich schätze die Gottesfurcht der einfache Katholik, der nicht mitgemacht mit der Aufklärung, wo ein Teil der evangelischen Kirche bis jetzt mitmacht mit der Aufklärung. Das sind viel, was ich schätze an Katholizismus. Ich sehe das nicht schwarz-weiß, wie viel evangelikale Christen, als ob das der Teufel ist, was katholisch ist. Aber wo ich grundsätzlich evangelisch ist, ist gerade in diesem Standpunkt Vermittler. Die ganze Alte Testament zeigte uns, ob das dort Mose und Aaron ist, in zentraler Vermittlung hier, ob das geht um Richter, ob das geht um Priester, ob das geht um König. Alle die Vermittler im Alten Testament sind in Jesus Christus erfüllt werden. Ich habe eine sehr interessante Erfahrung, bevor ich evangelisch offiziell geworden bin. Ich sage in ein katholischer Kirchenchor, weil sie immer Heidenmesse gesungen und ich liebe Heiden. Und unser Wirtin hat sich hingebeugt unter dem Bild von einem Heiligen. Und ich habe zu ihr gesagt, warum beten Sie zu dieser Heilige? Natürlich, katholische Lehre ist, sie nicht betet zu der Heilige, sondern durch der Heilige, zu Jesus. Und sie sagt, ich bin eine einfache Frau, wer bin ich zu stehen für die allmächtige Gott? Und ich habe zwei Dinge gewusst durch diese Aussage. Dass diese Frau eine Schwester von mir ist, und das sind Sie, fromme Katholiken, weil sie tiefe Demut für Jesus hat. Und gleichzeitig, dass sie meiner Auffassung nach eine total falsche Lehre anhängt. Deswegen mache ich sehr deutlich den Unterschied zwischen Ökumene in Fleisch, das ich total negativ beurteile, ob das Rom oder Genf ist, aber ein Ökumene im Geist. Und das bedeutet, ich weiß, dass ich Brüder und Schwestern in allen Kirchen diese Welt haben. Es gibt nicht die allein selig machende Evangelikale. Es gibt viele Leute, die das glauben. Nur ein evangelikaler Christ in den Himmel kommt. Willi Schäffburg, ein zentraler pietistischer Denker, hat gesagt, wenn wir in den Himmelreich kommen, werden wir uns sehr überraschen, wen wir da treffen. Und das, glaube ich, ist richtig. Now, ich als schwäbischer Pietist, Sie merken alle von meiner Aussprache und meiner Aussage, dass ich ein guter schwäbischer Pietist, in meiner Gemeinde gab wirklich Leute, und ich meine das wirklich ernst, so, ein bisschen ernst, die glaubte wirklich in Himmelreich nur Maultaschen und Spätzle zu essen kriegt, ja? Ja, so ist es nicht. Das Wort Ökumene ist ein belastetes Wort unter uns und ich bin gegen die fleischliche Ökumene. Ich bin aber sehr bereit, mit katholischen Christen über Jesus zu reden, mit denen zu beten. Wir haben eine Schwester von der Hensholzhöhe in der Nähe von Kempten, wo ich jedes Jahr spreche. Sie hat einen Frauenkreis, nur katholische Frauen. Es gibt keine Evangelischen in dieser Gegend. Und sie hören das Evangelium. Ist das zu verwerfen? Die bösen Katholiken, wir halten uns fremd von denen. Nein. So ist das nicht. Aber, wo ich absolut grundsätzlich evangelisch, trotz meiner großen Liebe zu vielen in die katholische Kultur, oh, die wunderbare Musik, und schließen Sie nicht weg, weil das katholisch ist von Palestrina, dein Vorbild für Schutz, der Inbegriff, ein evangelischer Komponist, Worttheologie, hat gesagt im Sterben zu einem Schüler von ihm, schreib mir ein Motett im Stil von Palestrina, gegen Reformation nebenan, aber die reinste und klarste Komponist, oder Vittorio, was ein fantastischer Komponist, ich habe einen Freund, der Norbach kennt, ja, es gibt solche evangelische, ich kenne Norbach, und ich habe ihm ein Werk von Vittorio gegeben. Er war total fasziniert. Er merkt, es gibt nur nicht nur Bach, es gibt auch andere Größen und manche sind katholisch. Aber wenn es geht um die Grundsatz theologisch, das ganze Bibel Jesu zeugt von einer deutlichen Tatsache, dass es gibt kein anderen Mittler als Jesu, denn er erfüllt die Hohepriesterin aller Ewigkeit, die endgültige Richter, die endgültige König, Jesus von Nazareth, König der Juden und. Und jeder Versuch, Vermittler einzubauen zwischen uns und Jesus, ist ein Widerspruch gegen Jesu Selbstverständnis. Und sein Selbstverständnis ist alttestamentlich. Einverstanden? Ja, okay. Sie merken, ich bin ein schwäbischer Pietist. Ja, ja. Der ganze Weg dieser Plagen führt zu Befreiung. Und das ist der Passa. Wer von euch kennt meine alte und neue Passa zum Verständnis von Gründonnerstag? Sehr, sehr zentrale Themen. Das ist in meinem Buch Jüdische feste christliche Deutung. Die Zielsetzung, die Plage ist Befreiung. Und Jesu? Was ist die Zielsetzung Jesu Leiden? Jesu total Hingabe, das schreckliches Leiden und das Gericht? Denn was bedeutet das Finsternis über das Land, als Jesus gekreuzigt ist? Und die Worte dazu, sakramentalisch, gesetzlich sakramentalisch. Verflucht ist da, der am Holze hängt, verflucht und verdammt in alle Ewigkeit, ist ein Gekreuzigter. Jesus nahm die Verfluchung, Finsternis, die fressende Mächte und Kräfte der Finsternis. Und Wort dazu, er nahm das auf sich, das Gericht, damit wir in die Befreiung des Evangeliums vorwärts mit ihm gehen können durch das gerichtete Welt. Ein zentrales Thema der ganzen Bibel, Gottes Gericht bedeutet immer Befreiung. Warum gerichtet Gott sein Volk ständig? Dass das Volk zurück zu ihm kehrt und befreit wird. Warum erleben wir Gericht? Leute klagen immer über Gericht. Alles, was wir erlebt, und ich habe so viel erlebt, wir sollen dankbar sein. Ich weiß, das ist total unpsychologisch, das zu sagen. Jeder Gericht an mir selber ist eine Art, mich näher zu Christus zu bringen. Zu lernen, ich brauche ihn. Ich brauche nicht meine Gabe, ich brauche nicht meine Zielsetzung, ich brauche ihn. Gott richtet uns, um uns zu retten. Grundsatz der Reformation, Gottes Wort richtet uns, um uns aufzurichten, dass wir Zukunft in die Nachfolge Jesu. Und das läuft durch die ganze Bibel. Deswegen, die Plagen muss da in dieser Hinsicht gesehen. Gericht und Evangelium. Gericht und Befreiung. Gericht, Passa, der alte Passa und der Weg zu die neue Passa, Gründonnerstag, Abendmahl und dann Kreuz. Ein sehr zentraler Sicht. Und ich hoffe und bete, wenn ich alt und schwach und krank bin, dass ich lerne, Gott zu danken dafür. Mir fällt es schwer, weil ich ein glücklicher Mensch bin und ich habe alles, was man in die Welt haben muss. Das ist gefährlich. Ich habe eine gute Frau, der mich 40 Jahre ertragen hat mit sehr viel Geduld und Liebe. Ich habe einen wunderbaren Auftrag. Ich habe alle möglichen Gaben. Alle möglichen Gaben. Aber ich rede nicht über meine Ungaben, die auch, das ist mein Problem, mein persönliches Problem, wie einer gesagt hat, als ich in ein Kanu ging und jeder kam zurück, total trocknen und ich war durchnässert durch und durch. Und er sagt, das ist ihr persönliches Problem, dass sie nicht wissen, wie man das tut. Oder wenn ich versuchte, ein Panne zu wechseln und ich war tapfer. Ich habe mindestens das Auto in der Luft gebracht werden, vor das runtergefallen ist und ich bin ausgewichen wie David von Saul. Ich bin ein total untechnologisch begabt, unpraktischer Mensch wie mein Vater und ich will ihn nicht anklagen. Wenn das Licht ging aus dem Haus, hat er gerufen zu meiner Mutter, Janet, es ist dunkel, tu was. Ja? Ja. Sie wissen, was mein Mann meine arme Frau hat. Sie können Mitleid für ihr haben, ja, die Märtyre. Da steht deutlich geschrieben, die Ägypter werden ihnen werden, dass ich der Herr bin. Gott straft Ägypten, dass die Ägypter bewusst werden, dass Gott lebendig ist. Das ist eine Vorwegweisung unter Dutzende im Alten Testament, dass die Wegweisung werden zu die Heiden gehen. Das geht bis zum, der Hauptmann von Kapernaum, so eine Glaube habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Oder bei Jona zum Beispiel, es geht durch das ganze Alte Testament, die Finger gegen Israel und der Wegweisung zu den Heiden, wo Jona sagt, werf mich da ins Meer, und die sagen, das tun wir nicht, sowas tut man nicht. Die wissen mehr, was gerecht ist als Jona, auch wenn Jona eigentlich recht hat, er muss ins Meer geworfen werden. Das ist natürlich alles eine Vordeutung der Sturmstillung Jesu. Ich glaube, ich habe das für Jahre hier als Vortrag gehalten. Die zentrale Satz im Alten Testament, die läuft durch ganze Mose, alle die Schriftpropheten und so weiter. Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Und wie werden wir das erkennen? Wenige Leute leider erkennen durch die Schönheit der Schöpfung, dass der Gott Herr ist. Ich bin Lyriker und ich habe einen sehr innigen Bezug zu die Schöpfung und ich erkenne das. Und da bin ich dankbar dafür. Wenige von uns. Es ist meistens, dass wir Gott erkennen, wenn wir gerichtet sind. Wenn wir schreckliche Krankheit erleben und dann gesund werden. Und dass wir dann dankbar werden. Wenn wir leiden an uns selbst und wir schauen weg von der Selbstleiden und schauen zum Heil in Christus. Gericht und Gnade, eine unzertrennliche Einheit. Und durch das Gericht ist der Gnade inwendig in alle Gottes Gerichte. Heilsgeschichtlich wie persönlich von jeder von uns. Jeder von uns soll lernen, jetzt zu beten, Herr, wenn das Leiden auf mich kommt, wenn ich schwach bin, wenn meine Gabe weggenommen sind, vielleicht wenn ich nicht mehr bei Sinnen bin, gib mir die Kraft in das Gericht, das du über mich bringst, das Gnade in dein Evangelium ausgeliefert, dein Gnade zu werden. Das ist sehr zentral. Und das lehrt uns auch diese plagend. Wie gesagt, und ich wiederhole, der richtende Gott ist immer der gnädige Gott. In alle die Gerichte Gottes ist die Angebot der Gnade. Ich habe das bei Kreuz deutlich gezeigt. Bei Israel ständige Leiden ist das immer der Fall. Und es ist, wenn wir selbst gerichtet werden, dass wir immer mehr abhängig werden auf Christus. Die größte Gefahr für uns ist, dass es uns zu gut geht. Nicht, wenn wir ganz unten, das ist nicht die größte Gefahr. Die größte Gefahr ist, wenn wir zu hoch stehen, wie David. Und wir glauben, jetzt alles gehört mir und ich stehe über die Sachen. Deswegen bin ich ständig vorsichtig mit mir, wenn es geht um Erfolg. Bin ich ständig vorsichtig, ein Fall in Fleisch, wie Paulus das sagt, der viel mehr Gaben als wir alle gehabt hat. Es ist interessant, dass Mose und Aaron uralt sind. Wir haben das Vormittag genannt. Die Rolle von alten und schwachen Menschen. Mein Kraft ist in den Schwachen mächtig. Natürlich total erfüllt in Jesu, der sehr jung war, aber hing in Machtlosigkeit, anscheinend Machtlosigkeit, in total Schwachheit am Kreuz. Ich denke hier an ein Lieblingsgedicht von meiner Frau und ich, von der große englische Lyriker Milton, der gilt in die englische Sprache neben Shakespeare als die größte Lyriker, über seine Blindheit. Der Mann war ungeheuer begabt, er war ein Puritaner, ein Pietist, englischer Pietist. Und plötzlich ist er blind geworden. Und er sagte, er betete viel. Auch die, die nur beten, die sind auch Diener Gottes. Er hat kein anderes mehr, was er tun. Er könnte nicht mehr schreiben. Händel ist blind geworden. Wir haben auch solche andere Art von Geschichte, dass wir innere Kraft bekommen, in wen wir tun. Und Gebet ist auch tun. Ich habe das betont Vormittag über die Rolle des Gebets für ältere Leute. Weitergeben auch in Bezug zu die Enkelkinder. Auch wenn wir nicht selbst kämpfen, wie Milton gekämpft hat, in jeder Sinne des Wortes. Die Stille im Lande, sagt Rolf Schäffbuch, ich bin nicht für die Stille im Lande im Mittelpunkt. Ich bin ein Jude. Ich bin für einen aktiven Kampf gegen die Irrlehre unserer Zeit. Aber ich glaube auch, die Stille im Lande, vor allem wenn sie älter sind, spielen auch eine wichtige Rolle. Wir brauchen Bete. Ich bin auch sehr dankbar, wenn Sie beten für mich und für meine Frau, denn wir sind ständig unterwegs mit dem Evangelium. Das ist eine ungeheure Kraft, die Sie uns geben durch Gebet. Stab und Gottes Hand. Ständig durch diese 10 Plagen die Rolle des Stab, des Holzstab, Gottes Hand und dann Mose. Dieser lebendige Holz. Wissen Sie, die größten Maler der späten Mittelalter und die frühreformatorische Zeit haben ständig das Kreuz als ein blühender Holz. Das geht auch zurück zu Aaron, dieser blühende Holz. Und so ist es mit der Stab, der lebendige Holz. Das ist alles eine Vordeutung von Jesu, die endgültige blühende lebendige Holz. Es ist auch interessant, was Holz in praktische Dinge bringen kann. Ich denke sofort an die beste Arzt, die ich je getroffen habe. Er war ein Genie. Solche Ärzte haben wir heute nicht mehr, durch die moderne technologische Medizin. Er war ein Genie der Diagnostik. Der Geheimrat Struppler. Als er in meinen Mund schaut, hat er gesagt, es schaut wie Willi aus. Ich habe gesagt, was meinen Sie? Hat gesagt, ich war Leibarzt zu Kaiser Wilhelm II. Ja? Er war ein Genie der Diagnose und er hat ein Stethoskop aus Holz, nicht aus Stahl. Und er hat Dinge gehört, die kein anderer Arzt je bei mir gehört hat. Holz ist ein lebendiges Mittel. Es ist nicht nur in theologischer Sinne, das ist, wo es zentral ist. Aber auch in dieser Sinne, Holz hat eine total andere Qualität in sich als Stahl und andere Mittel. Haben wir jemanden, der arbeitet mit Holz hier? Haben wir Schreine hier? Und wir haben immer Schreine gehabt, das in unserer Kirchengemeinde, immer Schreine gehabt. Es gibt eine alte Tradition mit Schreinen, denn Luther hat so gehaut aus dieser alten, spätgotischen Altäre, hat die durchgeschmettert. Und die Schreine haben immer gewusst, wenn Lutheraner da sind, dann haben wir Arbeit, ja? Ja. Lernen Sie die Feinheit in die Bibel zu lesen, denn die Bibel ist voll mit Feinheiten. Es ist ein Grund auch, warum ich diese Vorträge halte. Die Zauberer können zuerst alles nachahmen. Die ersten Plagen haben sie nachgeahmt, wenn Sie die Bibel sehr genau. Das bedeutet, die sind, wie Luther nennt, Satan ist die Äffchen Gottes. Er kann Gott in vielen Hinsichten, der Satan kann große Wunder tun. Wunder kommen nicht nur von Gott, die kommen auch von Satan. In vielen Hinsichten kann der Satan alle möglichen Dinge. Die Macht der Satan hat man hier im Dritten Reich erlebt, hat man im Kommunismus erlebt, lebt man heute mit drogensüchtiger Pornografie und. Lust statt Liebe. Die Baalisierung unserer Gesellschaft, die Pornografisierung der Gesellschaft, das ist Baal. Denn Baal war eine Götze, der Israel zur Strecke gebracht. Das waren Horen, Tempelhoren. Und wir Männer sind sehr anfällig für sowas. Sehr gefährlich. Und das ist eine Nachahmung von Liebe. Denn Liebe umfasst Leib, Geist und Seele, nicht nur Leib. Und dass der Frau nur als Mittel, als sexuelle Mittel gesehen wird, das ist Baal. Wo Gott sieht die Frau für uns Männer in Leib, im Geist und Seele. Nichts gegen Sexualität. Das war ein Problem in unseren Kreisen, dass wir das so als tabuisiert. Das ist eine wunderschöne Gabe. Wir Juden haben nie was dagegen gehabt. Aber innerhalb der Ehe. Und die höchste Einigung zwischen Mann und Frau ist nicht die Geschlechteinigung. Es ist die geistige und seelische Einigung, aber die drei gehören zueinander. Jetzt will ich tiefere Themen sprechen. Die erste Plage, Blut, Wasser in Blut wandeln, ist eine gesamtbiblische Thema, die geht über die erste Wunde Jesu, die Hochzeit zu Kana, wo Wasser in Wein verwandelt wird, und geht zu das letzte Abendmahl. Wasser und Blut. Wir haben gesprochen auch über Wasser und Blut, die von Jesu Leib kommt. Und die zwei Gesetzgebungen, die Reinheitsgesetz und das Opfergesetz. Wenn wir diese Themen zu die Hochzeit zu Kana, ich kann mich erinnern, mein erstes Buch hieß Inri, Jesus von Nazareth, König der Juden, und unser jetziger Bischof Gerhard Meyer hat mir einen Brief geschrieben, zu danken über meine Auslegung der Hochzeit zu Kana. Das war unbekannt, was ich da gebracht habe. Es ging von die Bildsprache. Da ist ein Hochzeit. Es sind sechs Kruge, das sind die sechs Tage der Schöpfung. Und die Schöpfungsmittel Jesus ist da. Das sind Reinigungswasser zu waschen, auch für die Teller, für die Hände und so weiter. Die gehen zu Maria und Maria geht zu Jesus. Tu was, weil Wein ausgegangen ist. Und Jesus sagt, es ist nicht meine Zeit oder es ist noch nicht die Zeit. Das bedeutet ein Zeichenhandlung, wie Johannes sagt, die erste. Und er verwandelt Reinigung Wasser in Wein. Reinheit, Jesus, die endgültige Reinheit, die Schöpfungsmittel. Und so wird er dann zu sein Abendmahl. Wein aus Blut. Jetzt kommen wir voll Kreis rum von Blut, Wasser, Wein, Blut. Nehmet und trinket, das ist mein Blut des neuen Bundes, damit wir Hochzeit mit ihm in sein Reich feiern können. Das ist die Vordeutung, die Hochzeit zu Kana, die erste Zeichen Jesu nach Johannes, die erste Plage. Das hat alle stellvertretende, besonders potenzierte Bedeutung, das erste hier. Jesu als die Reinheit, Wasser ist rein und hier wird negativ in Blut gemacht, zuerst. Aber dann wird es in Wein gemacht, das beste Wein. Und dann nehmet und trinket, das ist mein Blut des neuen Bundes, denn der Kreis ist voll. Von das Negativ bis ins Positiv hinein. Das Blut der Erlösung. Das ist alles ein durchgehendes Bild. Von der ersten Plage über die Hochzeit zu Kana bis zum letzten Abendmahl und die Wegweisung zu der Hochzeit des Lammes in sein Reich. So ist die Bibel zu verstehen, die gleiche Bildsprache. An einer Plage haben die Zauberer versagt. Wer weiß welche? Hä? Sehr gut, und wissen Sie warum? Die große Wunde können Sie nachahmen. Und die kleinste und feinste nicht. Und wie viele Prediger haben wir im Lande, die reden, oh, 100.000 Einschaltquote. Und Gott tut immer Wunder. Das ist nicht Jesu Weg. Jesu tut Wunder in Verborgenen. Er schickt die Leute weg mit Jairus' Tochter. Aber das geht ständig. Rede nicht über, durch die ganze Markus-Evangelium, rede nicht über diese Wunder. Dieser Schauprozess ist nicht Christus, die große Schau sind Nachahmer. Es ist in die Feine, in das Persönliche, in das Innigste, bis ins Blut hinein hier. Eine andere Variation der Blut, das Persönliche. Wissen Sie, ich habe einen Freund gehabt in meiner Kindheit, mein bester Freund. Ich war ein sehr guter Sportler und er war kein guter Sportler. Das hat viel gezählt in Amerika. Ich war dann ein Intellektueller, er war kein Intellektueller. Warum war er Freund von mir? Ich habe unwahrscheinlich von meinem Freund Robert gelernt, denn Robert hat einen Bezug zu die Schöpfung wie kein Mensch, die ich kenne. Er ging ständig im Felde und er hat zu mir gesagt, David, sind nicht die großen Bergblicke, nicht die große Rausch der Ozean, Es sind denn die kleinen und einfachsten Wildblumen, die Gräser. Das sieht man, Gottes Hand vor allem. Und das ist zutiefst biblisch. Er hat nicht gewusst, dass das so tief biblisch ist. Und wir suchen immer das Grandiose, das besondere Schau. Und schauen wir, wie die Nachahmer, Hitler in Nürnberg, die große kommunistische Paraden, in Islam genau das Gleiche, die Nachahmer. Und Gott wirkt in die ganz kleinste und feinste Dinge. Und das bedeutet seelsorgerlich was für uns. Das geht alles von Heilsgeschichte zur Seelsorge. Lernen wir endlich, und ich rede auch gegen mich selber, für die ganz kleine Freude, für die ganz kleine Lichtstrahl inmitten von großen Problemen für uns, lernen wir Gottes Hand da zu sehen und nicht immer nach Wunder und nach besonderer Erlebnis. Das ist nicht der Weg Jesu. Das ist nicht der Weg sein Vater, weil die sind eins. Es geht um das Feine, das Persönliche. Das ist, was die Zauberer nicht nachahmen könnte. Und es geht bis in unser Blut hinein, persönlich. Und so hat sein Sohn Jesus sein Blut für uns gegeben. Es geht um Feinheit und es geht seelsorgerlich, dass wir lernen jeden Tag diese plötzliche kleine Wege Gottes mit uns. Ich habe immer gesagt als Pädagog, ein größtes Problem, ich musste überall in die Schule unterrichten, wenn wir immer die gleiche Störende in die Klasse haben. Und dann immer, wenn Unruhe in die Klasse, suchen wir nach dieser Störende. Aber es könnte sein, dass diese Störende ein kleines bisschen Fortschritt gemacht hat. Und weil wir so gewohnt, ihn zu sehen, merken wir nicht diesen kleinen Versuch, besser zu sein. Wie ist es in einer Ehe, wenn wir merken, Problem in die Ehe, Dinge, die uns ganz auf die Wege gehen, und unser Ehegatte versucht, sich zu bessern, auch wenn es nicht hundertprozentig ist, nehmen wir das wahr? Sind wir sensibilisiert zu dieser Sache? Nebenan, wir sind nicht da in die Ehe, die andere zu urteilen und immer zu sagen, du fährst nicht schnell genug oder was man will sagen, sondern wir sind da, dankbar zu sein, dass wir einen Ehegatte haben. Und bevor wir jemals kritisieren, sollen wir uns selbst anschauen. Und alles, was kritisierbar ist in uns. Wie ich einmal gesagt habe, wir müssen den Balkon aus die eigenen Augen entfernen, bevor wir den Splitter bei den Nächsten, denn so dick ist es wie ein Balkon. Nochmal, die suchen für die kleinen Dinge. Das ist frankische Psychologie, die absolut in dieser Hinsicht biblisch ist. Die kleinen positiven Dinge. Da ist, wo man Gottes Hand sieht. Ich bin immer mehr bewusster über kleine Blumen, über kleine Gräser, wie mein Freund Robert mir gezeigt haben. Das ist, was die Zauberer nicht nachahmen könnte. Die große Sache schon. Es ist sehr interessant, noch ein Gesamtthema. Die Ägypter dürfen keine Tischgemeinschaft mit den Hebräern haben, wenn sie diese Texte genau lesen. Die sind Sklaven, sie sind minderwertig, der Pharao gilt als Gott, wie auch der Kaiser in Rom. Er wird als Gott dargestellt. Und sein Volk ist ein besonders hervorgehobenes Volk. Die dürfen keine Tischgemeinschaft haben. Interessant, wie diese Thema Tischgemeinschaft in diesem Sinn zwischen den Erwählten Gottes und die Welt andere Form nimmt. Denn in das jüdische Gesetz, die Juden dürften keine Tischgemeinschaft haben mit den Heiden. Eine Umkehrung dieser Sache. Und wie Jesu und die Erfahrung mit dem Tuch von Petrus über rein und unrein, dass Juden und Christen, dass keine Trennung mehr gibt in Tischgemeinschaft von der Standpunkt Jesu. Wir sind alle unrein. Er allein macht uns rein durch sein Kreuzesblut. Wir sind unrein in unser Herzen. Es geht um die Gemeinschaft und was man essen darf und nicht essen darf. Es geht um zwei Sachen hier. Das bedeutet Reinheit, Überhebung in jedem Sinne des Wortes ist gegen Gottes Wille. Aber die Juden müssen an diese Gesetze getrennt von den Heiden leben, die frommen Juden, bis der Messias kommt und diese Trennung überwindet sei. Das ist zuerst in Epheserbrief deutlich gesagt, wir Judenchristen sind nicht besser als die Heidenchristen, wir gehören zueinander. Aber Israel muss getrennt von der Welt leben, bis der Messias kommt. Es ist eine merkwürdige Sache, dass es gerade durch solche Gesetze und durch das Gesetz selber, dass Israel überlebt hat, durch 2000 Jahre. Nicht durch die liberale, aufgeklärte Juden, die heiraten Christen wie ich, sondern durch die Trennung durch ein Gesetz, welches Jesus erfüllt hat. Jesus kann Mittel benutzen, die er verneint hat, ans Ziel zu kommen. Er kann Mittel benutzen, die er verneint hat, ans Ziel zu kommen. Königtum. Es steht doch das ganze Alte Testament, Israel soll keinen König haben. Und dann gibt Jesus, nach Samuel betet, ein König, der Israel spiegelt, äußerlich stark und innerlich schwach und ungehorsam. Saul, die spiegelt Israel, wie die Politik unserer Zeit. Deutschland spiegeln. In Berlin, in der Senat, kein einziger gläubiger Christ. Spiegelt Deutschland von heute. Und durch diese Königtum, wie wir gesehen haben, das ist mein Thema in zwei Jahren hier, mit König David und König Jesus. Über David, der wahre König, der König in Verborgene, wie Herodes und Jesus. Fleischlicher König, geistlicher König. Und dann der David, der Ehebruch, Buße tut, und dann die idealisiert David in die Chronikenbuch. Und dann Jesus, der starb als König der Juden. Und wissen Sie, wenn Sie gehen in eine Synagoge, was steht auf den Torah, das heilige Gesetz? Die steht, wo das Kreuz bei uns steht. Wissen Sie, was da steht? Das Königtum, das Gesetz und das Wort Gottes mit einer Krone und mit der Regalie von ein König sei. Gottes Wort, Gottes Gebote sind König in Israel. Natürlich, wir werden, wenn Israel sich bekehrt, merken, dass das Wort, welches Fleisch geworden ist, das Wort, welches die Gebote ausgelegt im Geist und erfüllt hat, das ist Jesus. So Gott hat ein Mittel benutzt, ans Ziel zu kommen, welches er selbst verworfen hat, das Königtum. Und so ist es mit dem Gesetz und die Trennung der Juden durch ihr Reinheitsgebote, auch wenn die in Jesus ausgelegt und erfüllt. Israel muss getrennt werden, dass sie nicht zur Welt werden. Und wir? Glauben Sie, dass es anders ist? Es geht nicht um äußere Gebote. Es geht um innere Wahrheiten. Dürfen wir Hurerei und Ehebruch machen? Das ist jetzt ein Problem in evangelikalen Kreisen. Ehebruch. Das war ein Problem bei David. Dürfen wir wie die Welt leben? Dürfen wir abtreiben? Wir müssen auch rein gehalten im Sinne der Reinheit Jesu selbst. Geschützt gegen uns selbst, durch die Gebote. Das ist ein sehr wichtiges Thema hier. Und das ist alles vorgedeutet in diese Bezüge. Die Ägypter halten keine Gemeinschaft mit den Israelis, mit den Hebräern. Die Welt ist besser als Gottes Erwählte. Dann die Juden, ihre Reinheitsgesetze und wie das in Christus überwunden wird, aber Israel trotzdem an diese Gesetze, bis sie Jesus annehmen, dass sie nicht zur Welt werden. So sind die Tragweite dieser Themen. Und die haben immer einen seelsorgerlichen Aspekt. Alle heilsgeschichtliche Aussagen haben seelsorgerliche Aspekte. Wir halten nicht an die äußere Reinheitsgesetze, sondern an die innere Reinheitsgesetze. Die 10 Gebote können wir im Geist nicht erfüllen. Denn Jesus sagt uns im Geist, das bedeutet Gesinnung. Kein Mensch heute kann leben, ohne dass er jemals geistlich begehrt, außer die Ehe und Hass. Wir sind alle Ehebrecher und Mörder. Aber Wir können fleischlich an alle die Gebote halten. Und wer hat die Gebote für uns im Geist erfüllt? Das hat Jesus getan. Luther sagte, wenn ich die 10 Gebote und dann die Bergpredigt lese, dann kann ich nur auf den Knie gehen und sagen, ich danke dir, Herr Jesus, du hast erfüllt, was du von uns verlangt hast. Vollkommenheit, Leben ohne Hass und Begier, konsequente Feindeslieben. Das hast du für uns erfüllt, aber wir sind gebunden fleischlich an diese 10 Gebote. Sie schützen uns gegen uns selbst. Und wir brauchen diesen Schutz, denn wir sind gefallen. Zentrale Thema, durch die ganze Plagen. Mose sagt, wir wollen in die Wüste gehen, am dritten Tag dem Herrn zu Opfer. Wissen Sie, das ist die zentrale Vordeutung von Kreuz und Auferstehung im Alten Testament. Kommt nicht im Neuen Testament vor, weil das ist klar, die sind alle Juden zuerst und die alle kennen das inwendig und auswendig. Durch den Tod, das Schilfmeer wird getrennt. Israel geht durch den Tod zum neuen Leben am dritten Tag den Herrn zu Opfer. Durch den Tod zum neuen Leben. Kreuz, Auferstehung vorgedeutet. Und so ist es bei Israel am Ende der Tage. 1945, das Ende des sogenannten Dritten Reich. Durch den Tod, durch den Kreuz, 6 Millionen geopfert. Und genau 3 Jahre später ist die vormessianische Stadt Israel gegründet worden. Durch den Kreuz auf den Weg zum neuen Leben. Ständig Vordeutung, zentrale Vordeutung. Warum steht das nicht, wie gesagt, im Neuen Testament? Weil die waren alle Juden und alle wissen das. Und wenn Sie nehmen nur, was im Neuen Testament steht, dann haben Sie überhaupt keine Ahnung, was Jesus Selbstverständnis ist und die Tragweite des Alten Testaments. Wissen Sie, Leute kommen zu mir und sagen, ich bin ein neutestamentlicher Christ. Und ich antworte immer empört, ich bin es nicht, ich bin ein biblischer Christ. Wenn Sie gehen in ein Theaterstück, Entschuldigung, ich bin Pietist, aber ich gehe in Theaterstücke, wenn es zum Beispiel von Shakespeare ist. Ja, ich habe mit Kultur zu tun, ich bin nicht gegen Kultur. Wenn man geht in die Mitte der 4. Akt von Hamlet oder mein Lieblings-Macbeth, wo es geht über das metaphysische Bösen, und Sie kommen in die Mitte der 4. Akt und keine Ahnung von diesem Stück haben, Sie gucken, was soll das alles bedeuten? Das ist das Neue Testament. Die letzte Hälfte der 4. Akt und die ganze 5. Akt. Die ersten 3 Akte und der Anfang der 4. Akt ist das Alte. Wie soll man in die Mitte von der größten Drama, welche die Welt je gesehen hat, wie Bach das ausdrückt in seiner Passion, wie soll man eine Ahnung haben, wenn man weiß nicht, was dazu führt? Und die Tragweite des Alten Testament. Deswegen sind wir hier. Jesus neu und tiefer zu verstehen. Denn wenn wir das nicht tun, werden wir wie Schaff für den Wind weggeblasen am Ende der Tage. Der Weg der Erneuerung der Christenheit geht über Jesu Selbstverständnis, über das Alte Testament. Da habe ich nicht die geringste Zweifel. Alle diese Art, wie man die Kirche erneuern mit der Hallelujahs, und das ist alles oberflächlich. Wer sagt das? Jesus. Wer sagt das? Paulus. Wer sagt das? Petrus. Wer sagt das? Der Hebräerbrief. Das ganze Neue Testament ist eine Rückschau auf das Alte Testament. Und wenn wir wollen, das Neue Testament in die Tiefe in uns wahrnehmen, das geht über das Alte Testament, das ist Jesus Selbstzeugnis. Die Tragweite ist unwahrscheinlich. Interessant die Rolle der Tiere. Das kommt mehrfach vor. Die Tiere, die Hebräer, sind zweifach geschützt in Plagen. Das ist eine Unterstreichung. Die Plage, wo die Tiere, die Vieh, der Ägypter sterben, die hebräische Vieh sterben nicht. Und so ist es dann mit dem Auszug. Zentral hier ist die 9. Plage. Mose hatte Angebot von den Pharao, alles mitzubringen, die Frauen und alles freizugehen, aber die Tiere nicht. Mose sagt nein. Warum sagt er nein? Aus 2 Gründen. Die 2 Tafel. Opfer, wir brauchen die Opfertiere für den Herrn und wir brauchen die Tiere als Freunde. Beides. Und was für Auffassung haben wir über die Tiere? Die Sprache spricht bändig. Du Schwein, du Rindsweg, du Esel und sogar du Dackel. Und im Schwabenland, du Halbdackel, du Grasdackel, du Saudackel, als ob das nicht, ich habe meinen Waskel das nie gesagt über diese Sache. Eine Verachtung für Tiere. Und das ist eine Verachtung für uns, weil wir gehören zusammen. Warum haben wir die Tierplage jetzt überall mit BSE und so weiter? Seine Vordeutung, die endgültige. Die Plagen, die auf uns und AIDS ist auf uns gekommen. Die Plagen der Endzeit. Das alles sind die Plagen, die 10 Plagen zu lesen. Diese Tierplagen zeigen unsere Verachtung für die Rolle, die Tiere in unser Leben spielen sollen. Das Persönliche. Ich rede immer mit Tieren. Das war die Antwort, die ich bekommen, wäre schwer zu übersetzen. Ja? Aber ich komme immer in persönliche Gespräche mit Tieren. Tiere haben eine Sensibilität, wenn ich mit Hunden rede zum Beispiel, die haben eine Sensibilität von Kleinkindern. Tiere merken Ängste, sie merken unsere Gefühle, sie haben gewisse Instinkte, die jenseits unserer Kenntnis. Manche Tiere können hören, was wir nicht hören. Manche können sehen, was wir nicht sehen. Manche können fliegen, und das werde ich nicht empfehlen zu tun, wie die große Leo Tolstoi, der glaubt mit 11 Jahren, er könnte fliegen. Er geht auf sein Landgut, hat seinen Arm hin und her, und er hat vieles gebrochen, bis er gelernt hat, dass er nicht fliegen kann. Tiere haben manche Gaben, die wir nicht haben. Ich gebe euch ein Beispiel. Die ungeheuer wichtige Rolle, die Tiere seelsorgerlich spielen können. Es gibt autistische Kinder, die keine Beziehung zu Menschen haben. In Israel, glaube ich, hat man zuerst das entdeckt, dass man Delfine, man lässt denen schwimmen und die machen eine Beziehung zu diesen Kindern, die keine menschliche Beziehung. Der Wegweisung zu menschlicher Kontakt für kleine Kinder, zu Tiefe, kann mit Tier tun, dass man sorgt für den anderen, dass man denkt an den anderen und nicht nur an sich. Wir haben die Tierplagen und die Plagen kommen jetzt auch auf uns am Ende der Tag. Das ist Offenbarung. Und das hat alles mit den 10 Plagen zu tun. Das ist ein durchgehendes Thema. Und dann kommt die endgültige Plage und Befreiung. Gottes Gericht und Gottes Gnade, seine Befreiung. Der Passa. Der Passalamm muss geopfert sein. Er muss jung. Er muss fehlerlos, fleischlich, er wird untersucht, sein Blutschutz gegen den Tod. Jesus, der endgültige Passalam, denn er starb in die Stunde, als die Passalämme geschlachtet sind, das hat Johannes deutlich gezeigt. Jesus ist jung, er ist fehlerlos im Geist und sein Blutschutz gegen den ewigen Tod. Eine Erfüllung dieser Passalam. Und dazu steht ständig geschrieben, Bildtheologie, ich kann nicht genug betonen, Bildtheologie. Der Blut der Passalam soll auf die obere Torschwelle und die beiden Torpfosten geschmiert sein. Wer eine Ahnung von Kunst hat, und ich habe eine Ahnung von Kunst, weiß sofort, das ist Golgatha vorgedeutet. Ständig auf die obere Torschwelle und die beiden Torpfosten. Jesu mit ausgestreckter Hände und die zwei Menschen Möglichkeit. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Ja oder nein. Ewiger Leben, ewiger Tod. Und das ist der Bild von Passa. Und das ist das Bild von Jesu am Kreuz. Und das ist alles in die 10 Plagen. Und aus das kommt die Befreiung. Weg von der Gefangenschaft. Ich bin der Herr, dein Gott, der euch aus der Knechtschaft Ägypten herausgeführt hat. Ihr sollt kein Gott neben mir haben. Ich bin dein Herr und Heiland, der euch aus der Knechtschaft der Sünden herausgeführt hat. Als der Passalam, als das Opfer, vollkommene Opferlamm. Du sollst kein Gott neben mir haben. Liebe Brüder und Schwester, wir haben in diese 10 Plagen die Thematik unserer Zeit, die Endzeit. Wir haben der Thematik auch der Geistesscheidung zwischen was wirklich Gott gehört und was Äffchen Gottes sein kann. Wir haben eine Wegweisung zu einem Verständnis, die Feinheit Gottes in seine Wirkung und wie wir das seelsorgerlich für uns jeden Tag lernen zu dankbar für die kleinen Dinge, die Gott tut. Und wir sind so ungeduldig und ich bin die ungeduldigste von allen. Fragen Sie nur meine Frau. Diese 10 Plagen sind so aktuell in seiner Tragweite heute, wie sie damals waren. Denn Gottes Wort und Gottes Wirkung ist ewiglich gegenwärtig. In Christus, unser Passalam, unser Befreier und Erlöser. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Ja, Herr Jesus, wir wollen stille zu dir sein, denn du hast alles vollbracht. Mag uns immer wieder bewusst sein, dass in dein Wort, dein Selbstverständnis, das Alte Testament, dass dein Wegweisung nicht nur für die ganze Heilsgeschichte da ist, sondern für dein Gegenwart. Für deine Erlösung, für dein Heiliger Geist jetzt mit der Gemeinde unterwegs. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir kein anderer Halt haben kann in dieser Welt. Denn alles, was wir versuchen einzusiedeln, uns abzusichern, das ist vergänglich. Du bist aber unvergänglich und du bist zugleich nah. Wir danken dir. Du bist unser Erlöser, unser Passalam. Amen.